Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast von und für CTOs, CDOs, CEOs, CIOs, von und für die C-Suite der Technologiebranche. Miriam, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Schön, dich heute noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen und das, was ihr tut. Und damit würde ich reinstarten. Erstmal von deiner Seite, wer bist du, was machst du? Kannst du uns einen kurzen Überblick geben?
Natürlich. Erstmal vielen, vielen Dank, Felix, dass du mich wieder eingeladen hast zu Leading Tech, deinem Podcast. Und mein Name ist Miriam Janke. Ich bin Co-Founder, also Mitgründerin von Trileku. Wir spezialisieren und fokussieren uns auf Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, und wollen hier mehr Zirkularität in Unternehmen reinbringen, indem wir unsere No-Code-Plattform, also wir machen Software, einführen und halt dann Unternehmen ökologische und finanzielle Einsparungen durch unsere anpassfähigen digitalen End-to-End-Lösungen bereitstellen, wie beispielsweise Energy Management, Reduzierung des Energiehaushalts, Predictive Maintenance, Free Digital Twins wir ganz stark, Carbon Tracking wird ja auch immer relevanter. Genau, so das zu meiner Position. Ich bin verantwortlich für unsere Dach-Entity, also wir sind in Finnland, Spanien und hier in Dach, in Deutschland vertreten. Und da kümmere ich mich um alles, was Business Development ist, passe auf die Operations auf. Aber ich glaube auch als Mitgründer, gerade von einem 2020 gegründeten Unternehmen, muss man noch an den einen oder anderen Stellen halt immer selbst mit anpacken.
Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Dankeschön. Lass uns gleich auch noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was ihr tut. Aber vielleicht nochmal eine Frage auch zu deinem Werdegang. Jetzt bist du, habe ich verstanden, auch mehrfache Gründerin bereits, hast auch sonst schon viel gesehen. Vielleicht kannst du da noch einen Überblick geben, was so dein Werdegang war.
Klar. Also angefangen habe ich mit 14 Jahren in der Highschool. So, ich glaube, die meisten entdecken dort ja immer ihre Passion, ihre Leidenschaft. Für mich war halt zu dem Sinne, sage ich mal, Schule ist ein bisschen langweilig. Es war auch in der Uni nur noch irgendwas machen. Und ich habe mich ja super für Software, also Tech, Webseiten waren da super aktuell, ja, interessiert. In dem Sinne habe ich da angefangen, Webseiten zu programmieren. Und da auch Opa mich immer früher als kleiner Stöpsel in seine ganzen leitenden da Betriebe mitgenommen hat und mir ganzen Prozesse und Maschinen erklärt hat, fand ich das auch immer sehr spannend als Kind. So, und da war auch schon in jungen Jahren einfach die Leidenschaft von Industrie und Software denn, oder Webseiten halt gegeben. Und dann habe ich mich da immer weiter lang gehangelt, hatte dann meine eigene Agentur erst gegründet. Wir haben auch Webseiten gemacht, Content-Marketing betrieben, PR für viele Persönlichkeiten gemacht. Dann war es mir aber da, sage ich mal, zu marketinglastig, würde ich sagen. Und dann habe ich mich in einem weiteren Deep-Tech-Unternehmen reingetraut im Bereich Nanotechnologie. Und da habe ich halt meinen späteren oder jetzigen, sage ich mal, Mitgründer kennengelernt, wir damals verschiedene Projekte entwickelt haben. Jetzt sind wir einfach so ein eingespieltes Team, dass wir uns auch super ergänzen, weil er auch einige Jahre älter ist als ich. Ja. So in dem Sinne haben wir auch verschiedene Generationen. Ich meine, wir von den Gründern, wir sind alle Gen Z, Gen Y, Gen X heißt es hier, und Babyboomer. Also viele Gründer aus vielen verschiedenen Generationen. Das ist halt super, super spannend und super geil, würde ich sagen.
Sehr cool, ja. Jetzt hast du gesagt, du bist heute hauptsächlich verantwortlich für Business Development Operations, aber du hast scheinbar ja auch zumindest aus der Leidenschaft heraus einen Tech-Background. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, würde ich sagen. Kannst du sagen, ja. Auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viele Schnittstellen, wo ich auch die ganzen Tech-Gegebenheiten, die wir halt haben, sehr schnell verstehe. Ich glaube, auf dem Wissen kann man halt immer aufbauen, dass man sich über die Jahre halt aneignet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der klassische Techie oder der klassische Programmer. Ja, also da habe ich auch meine Spezialisten oder meinen CTO, die da 24/7 nichts anderes machen.
Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das Gründerteam aufgeteilt? Ja, wie sind die Rollen verteilt?
Die Rollen sind eigentlich verteilt. Also der eine, HJ, oder mein Mitgründer HJ, hat einen Finance-Background, also war früher Investment-Banker. Mhm. War aber auch Social Entrepreneur, weil das auch, sage ich mal, seine Leidenschaft ist. Hat praktisch den finanziellen Background, macht viel mit den Finanzen. Hans hat über 38 Jahre Erfahrung mit Software. Also der hat 24 Länder in Microsoft früher aufgebaut, hat sich nur um Lösungen gekümmert. Also der weiß richtig, was der neueste Stand ist. Und gerade auch hat er glaube 1997 oder in den 90ern, hat er das erste Buch über No-Code geschrieben. Also da fing schon seine Passion und Leidenschaft an. Also sehr spannend. Und genau, ich bringe den schnellen Gründerwind rein und habe auch durch das ganze Netzwerk und weil hier auch in Berlin oder auch in Deutschland ganz viele Netzwerkveranstaltungen immer sind, bringe auch zum großen Teil Netzwerk rein und kümmere mich auch ums Marketing.
Ne? Ja, sehr cool. Und ansonsten können wir vielleicht mal tiefer darauf eingehen, was ihr anbietet, was ihr eigentlich tut. Ich hatte jetzt schon gehört, Low-Code, No-Code.
No-Code.
No-Code. Sehr gut. Was ist da die Lösung? Für wen ist die relevant?
Genau, also wie ich schon vorher geschildert habe, konzentrieren wir uns auf Kreislaufwirtschaft. Also gerade haben wir ja viele Probleme oder Herausforderungen im Markt. Zum einen müssen Unternehmen grüner werden, da sich auch das politische Umfeld, die Regulatorien hinbewegen und immer mehr dazukommen. Also die Unternehmen müssen was tun. Dann haben wir natürlich immer volatile Märkte, das heißt Companies, Unternehmen müssen innovieren. Sie müssen programmieren oder verschiedene Applikationen bereitstellen, Prozesse werden digitalisiert und. Und dafür, zu diesen ganzen Herausforderungen, ist halt No-Code halt super geeignet, gerade im Hinblick von, wir haben Skills Shortage, ja, wir haben Fachkräftemangel bei den IT-Ressourcen, wo wir sagen, wir führen die Plattform ein, bilden eine Community in dem Unternehmen durch unsere Solution Architect, wo halt auch dann das Unternehmen nach einiger Zeit selbstständig arbeiten kann und selbst Applikationen, Workflows und Prozesse erstellen kann. Und da es No-Code ist, bietet natürlich die Plattform ein sehr großes Potenzial, wirklich auch wenn es Änderungen in den Regulatorien, gerade bei Nachhaltigkeit gibt, dass du schnell Bausteine austauschen kannst, weil du halt nicht programmieren musst. Also du kannst dir vorstellen, wir geben Unternehmen einen Lego-Baukasten, da schon verschiedene Lösungen bereitgestellt worden, wie Energy Management, ja, machen wir auch gerade jetzt viele Hafenprojekte, wie gesagt, den Elektrizitätshaushalt reduzieren und verbessern, Einsparungen erreichen, schauen immer auch zu Beginn, dass wir wirklich die finanzielle Komponente mit Nachhaltigkeitskomponente verknüpfen, weil sonst holst du auch keinen ab. Ja, wenn immer alle Unternehmen sagen, Nachhaltigkeit ist jetzt ein Kostentreiber, nein, das ist bei uns nicht so. Wir schauen wirklich, dass es auch den Financial Return am Ende, dass wir auch einsparen. Genau, und dann haben wir auch noch mal zurück zur Plattform. Predictive Maintenance haben wir integriert, Asset Management haben wir integriert, wo du auch ganz einfach Hardware-Komponenten verknüpfen kannst. Wir haben verschiedene Dashboards, Zielgruppen genau für spezielle Kundengruppen oder sage ich jetzt mal auch, wenn der CFO schauen möchte, was haben wir überhaupt für Daten, wie kommt erstmal der Energiehaushalt zustande beispielsweise bei dem Energy Management Tool, dass er für ihn das geeignet ist. Es kann aber auch ein Produktionsmitarbeiter irgendwo auf dem Shopfloor sein, die sich das anschaut. Also Zielgruppen genau für das Unternehmen oder für die Person, die das nutzen, um halt dann die Zugänglichkeit und Transparenz von Daten zu erreichen, Datenvisualisierung und dann halt verschiedene Prozesse mit den Daten zu laufen. Und auch beispielsweise kann man dann eine künstliche Intelligenz natürlich dann verknüpfen, wenn man weiß, was man hat für Daten, dann diese künstliche Intelligenz-Daten trainieren und. Also sag ich mal, es ist ein Baukasten, wo viele Legobausteine halt zusammenkommen, wo die Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsneeds von einem Unternehmen halt abgebildet werden. Und den Baustein, bei dem Baukasten erweitern wir halt immer weiter, um ein Ökosystem zu kreieren.
Okay. Wer sind dann die tatsächlichen Nutzer? Wer baut dann seine Prozesse dort und digitalisiert seine Prozesse?
Also das ist eine sehr, sehr, sehr kluge Frage, muss ich sagen. Also zum einen, was wir jetzt noch gerade machen, da wir auch relativ frisch sind, ne? Wir fahren gerade Digitalisierungsprojekte mit Unternehmen, in dem Sinne, wir führen unsere Plattform ein, aber bauen das erstmal für unsere Kunden alles zusammen. So, und sind halt gerade mit Unternehmen dabei, wirklich diese Phase von, hey, ihr könnt das nachher alles selbst, ihr seid halt nicht dependent on us. Ja. Also ihr könnt es wirklich eigenständig machen, ihr braucht euch verlassen auf Programmierer oder was auch immer, dass die IT-Ansprechperson das selber kann oder wer auch immer, weil du musst keinen IT-Background haben, du musst nicht programmieren. Das können auch, jetzt sind wir mit Beratern auch im Gespräch, die es praktisch für ihre Digitalisierungsprojekte bei Beratungsunternehmen halt verwenden, die Plattform. Wie sie sagen, sie sind halt nicht auf externe Programmierer halt angewiesen. Dann wirklich die Entwicklung von, wir trainieren euch das 2-3 Wochen an, dann könnt ihr die Plattform selbst nutzen. Aber genau, das ist praktisch mittelfristig, sage ich jetzt mal, die Lösung, um halt die Unabhängigkeit zu garantieren. Und gerade machen wir halt noch Digitalisierungsprojekte.
Ja, verstehe. Okay, ja. Also die Idee ist, es langfristig schon als eine Self-Service-Plattform aufzubauen, wo sich eure Kunden selbst die Lösung zusammenbauen können.
Genau, also das wäre jetzt auch schon möglich. Ne? Aber sag ich jetzt mal, gerade von der, wie soll ich sagen, deutschen Mentalität, oder es ist ja eine Software und wir sind ja ein Startup und natürlich ist es auch eine große Komponente, wir brauchen erstens mal Vertrauen. Ne? Vertrauen, Bildung oder halt auch mehr, so einfach POCs mal machen, wo wir irgendwelche Prozesse optimieren, wo wir Energie reduzieren oder was auch immer, wo man halt wirklich erstmal zusammenarbeitet. Ich meine, auch für uns gut, ne? Um dann halt langfristig Vertrauen zu schaffen und dann langfristig die Plattform zu integrieren.
Mhm. Muss ich mal so fragen, wir sind ja nun mal auch in der IT und Implementierung unterwegs, habt ihr dann selbst eigentlich intern viele Entwickler oder eben auch, sag ich mal, Berater, die diese Low-Code-Plattform nutzen und dann Lösungen implementieren für eure Kunden?
Also wir haben die Plattform an sich, da es ja No-Code ist, No-Code kommt ja nicht von irgendwie hier irgendwann geschnippt, ne? Und hat jetzt die Plattform. Die No-Code-Plattform muss ja natürlich auch programmiert werden. In dem Sinne sind auch unsere Lösungsarchitekten, Solution-Architekt, sagt man ja immer, die das Ganze halt auch programmieren. Und auch wenn den Kunden, zum Beispiel haben wir jetzt ja die Mittelmeerraum, haben wir ja verschiedene Kunden, die dann sagen, wir brauchen jetzt auch noch eine andere Lösung. Dann erstellen wir halt auch einen Baustein, der aber in der Plattform noch nicht gegeben ist. Und den müssen wir ja auch programmieren, praktisch. Ne? Okay. Also da kommen wir nicht los. So.
Genau, das ist klar. Und dann für die Kundenprojekte selbst müssen aber auch gar nicht eure Entwickler ran, sondern das können Berater machen, das können Leute aus dem Business machen, die vielleicht auch die Prozesse gut kennen und dann für die Kunden diese Lösung aufbauen.
Genau, richtig. Richtig.
Sehr cool.
Also skalierungsfähig, auch Zusammenarbeit mit Unternehmensberater oder Beratung präferieren wir natürlich, weil Beratungen bringen ja immer auch Multiplikationsfaktoren. Ne? In dem Sinne, das spart halt unsere Zeit und wir können halt schneller Leute halt erreichen durch Nutzung unserer Plattform.
Sehr gut. Vielleicht kannst du uns nochmal so ein, zwei Use Cases mitgeben. Du hast eben schon von Datengenerierung oder überhaupt Datentransparenz gesprochen und dann eben auch die Nutzung von Daten. Kannst du da vielleicht nochmal so ein, zwei Beispiele geben?
Also wir haben zum Beispiel einen Use Case, da war das so, dass Daten über Jahre nur in der Cloud abgespeichert wurden. Und jeder wusste, dass sie halt existieren. Ich glaube, das habe ich auch schon letzte Woche gesagt. Jeder wusste, dass sie existieren. Aber keiner wusste halt irgendwie, was man machen kann oder was für Daten halt gegeben sind. Jeder wusste nur, dass sie irgendwie an der Cloud, auf der Cloud hängen und Kosten verursachen. Und durch die Einführung unserer Plattform wurde einfach erstmal Datenvisualisierung, eine Datentransparenz gegeben. Mhm. Ja, und du kannst auch, du hast wirklich einen Dashboard, du kannst Reports sehen, du kannst auch einzelne Parameter auch genauer angucken, auch gerade wenn du den 3D-Workspace verwendest, ja, ganz, also in 2-3 Wochen, oder ne, je nach Komplexität, wenn es ein Projekt ist, wird es ganz komplexer, haben wir 6 Wochen gebraucht, um einen feinen Digital Twin halt zu bauen, der auch mit Echtzeitdaten verknüpft ist, wo wir sagen, ey, wir haben jetzt erstmal die ganzen Daten aufgezeigt, jeder kann sie lesen, jeder kann Reports ziehen, ist super zu verstehen, braucht es auch kein Data Knowledge zu haben, ne? Gerade auch Datenarchitekten sind ja auch sehr, sehr rare on the market, I would say. Und dann im zweiten Schritt haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt die Daten gegeben. Dann werden wir Prozesse, das waren Produktionsunternehmen, also wir spezialisieren uns hauptsächlich auf Manufacturing Logistics Unternehmen. Die bei den Manufacturing Unternehmen war es halt so, dass sie sehr viel Slack, dass sehr, sehr viel Slack entsteht. Also dass eine Fehlerproduktion besteht, die natürlich vernichtet werden muss. Aber gerade im Hinblick auf CO2, ne, wir wollen grüner werden, wird das wahrscheinlich dann in die CO2-Bilanz eingetragen werden müssen in Zukunft. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schädlich für das produzierende Gewerbe an sich. Und sie beugen dem schon heute vor mit uns, indem sie Prozesse halt so optimieren, dass kein Slack mehr entsteht und sie halt den Auswirkungen der CO2-Bilanz halt nicht brauchen. So.
Okay.
Das wäre beispielsweise ein oder der andere, ein anderer Case wäre beispielsweise, dass wir in Finnland haben wir von einer Stadt ein Zehntel der Stadt abgebildet als Digital Twin. Ja, es war ein großes Recyclingunternehmen, das wo wir halt erstmals für die Nutzer eine App gebaut haben mit 3 Digital Twin, aber auch für die Leute, die halt die Premises wirklich, also die Orte wirklich nutzen, denen halt verschiedene Recycling-Komponenten noch übergeführt worden und man genau wusste, wo kommt jetzt hier der Recycling-Part halt praktisch hin. Also das war eher für die Consumer geeignet, sage ich mal, als Bildung. So. Genau, und das wird jetzt auch noch mit Energy Management gefüttert. Also da haben wir zum Beispiel einen 3D Digital Twin erstellt. Na, oder im anderen Case, dass man sagt, man macht einen 3D Digital Twin. Und da haben wir auch gemacht, dass man Maschinen steuern kann, halt, wenn man nicht vor Ort ist, man genau weiß, wo etwas ist auf dem Shopfloor, schauen kann, wie viel CO2 auch wirklich dort entsteht. Und. Genau.
Okay. Sehr gut, sehr spannend. Wo du gerade davon gesprochen hast, dass dieser zweite Use Case, das war eine Anwendung für Endnutzer, oder? Das waren jetzt nicht Backoffice-Anwendungen, sondern wirklich eigentlich End-User.
Genau, also unsere oder die Noco-Plattform, die ganzen Applikationen, auch das 3D Digital Twin, das kann im Web laufen, kann auf dem Telefon laufen, sag ich jetzt mal ganz einfach. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt in Applikationen kreieren.
Ja.
So, das ist eigentlich relativ einfach.
Okay, und ich finde es nur bemerkenswert, dann End-User-Produkte auch zu machen, was ja auch einen gewissen Anspruch an UX hat oder eben auch das richtige Device. Und das als No-Code oder auch Low-Code-Plattform zu machen, ist schon eine Herausforderung, denke ich.
Ja, also eine Herausforderung ist es nicht. Es ist relativ einfach, weil es halt No-Code ist. Ne? Aber klar, also sich vorher Gedanken zu machen, wie bauen wir das Ganze auf, dass es wirklich für Nutzer geeignet ist. Klar hast du dann immer eine Komponente mit sehr großer Anstrengung. Aber jetzt, wenn halt das, sag ich mal, die No-Code-Plattform an sich fertig ist, grundlegend und wir ergänzen monatlich immer irgendwelche Komponenten, weil das musst du ja entwickeln, damit es immer aktuell bleibt. Und gerade wird auch ein CO2-Department halt noch weiter aufgebaut, dass wir wirklich Scope 1 bis Scope 3 halt abdecken können. Ja, das ist gerade in Entwicklung. Und das ist so das nächste große Baby für uns. Erweitert sich es halt immer. Ne? Aber spezialisieren tun wir uns natürlich auf B2B. Ganz klassisch.
Ja. Sehr gut.
Weil einfach auch ein großer Need ist. Ne? Und ich muss auch sagen, der Low-Code- und No-Code-Markt entwickelt sich auch rasend schnell. Also.
Kannst du da einen Einblick geben? Hast du irgendwie Zahlen oder zumindest einen Trend, den du nennen kannst?
Ein Trend, ich glaube, wir haben 40 Milliarden. Nee, das müsste ich jetzt nochmal schauen.
Anyways.
Ich weiß, dass Circular Economy Markt sind wir bei 4 bis 5 Trillion ist Billionen. Mhm. In Europa, also wirklich in der Kreislaufwirtschaft, das sagt ja auch die Ellen MacArthur, Foundation, das ist praktisch das die Lösung ist für den Klimawandel an sich. Darum spezialisieren wir uns auch darauf, um halt einen Impact zu hinterlassen. Ne? Mhm. So. Und ich meine, ich glaube, das kennst du auch in der Industrie, in der du unterwegs bist.
Absolut. Ich meine, bei uns ist das ähnlich. Erstens stellen wir unseren Wert Nachhaltigkeit auch ganz weit nach vorne, auch bei der Auswahl von Projekten. Und da gibt es ja unterschiedliche Bereiche. Bei uns ist das im Bereich Sustainable Finance, aber auch in der Logistik, wo wir Circular Economy Projekte unterstützen oder zumindest auch Projekte, wo es darum geht, nachhaltigen Impact zu haben. Also bin ich auch Fan von. Super.
Ja, ich muss auch sagen, es ist auch immer sehr, sehr schwierig. Jetzt gerade zu definieren, was machen wir jetzt am besten. Also wir haben auch viele Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwas machen durch die Nachhaltigkeit und durch den Kreislaufwirtschaft, wissen aber nicht, wo wir ansetzen. So, und ich meine, gerade auch im Hinblick auf Vorbereitung meines Tech-Talks, welchen ich im September gebe in Frankfurt, habe ich auch mit sehr vielen Beratern gesprochen, die sich auf Kreislaufwirtschaft fokussieren. Und die haben Projekte von 20 bis 30 Jahren, wo sie wirklich einzelne Unternehmen halt wirklich zirkulär gestalten, wenn du halt wirklich jede Komponente in Angriff nehmen möchtest. Also du musst halt neu denken, du musst halt die gegebenen Konzepte völlig vom Tisch machen. Aber wie gesagt, auch mit unserem Approach, es hilft halt auch zu schauen, durch Daten, wo sind wir gerade, was ist wirklich der Status quo im Unternehmen und wo sind die meisten Bräuche, wo steht am meisten CO2, um dann da erstmal klein anzusetzen und vielleicht ein POC zu fahren, ein Proof of Concept oder ein Pilot, ja. Und dann zu sagen, und dann bauen wir halt darauf auf. Ne? Also kleine Steps praktisch und dann halt schauen und optimieren und.
Ja. So. Darf ich mal ein bisschen technischer vielleicht reingehen, wenn du das teilen kannst oder magst oder darfst? Mich würde allerdings interessieren, auch aus Kundenperspektive, wo laufen denn eigentlich die Anwendungen, die ihr oder die der Kunde für sich dann entwickelt? Sind das alles bei euch Cloud-gehostete Anwendungen oder liegen die beim Kunden? Weil mich würde interessieren, müssen die Kunden ihre Daten übertragen oder liegen die immer noch in der Hoheit des Kunden dann?
Genau. Kann ich, also richtig, also liegen beim Kunden, also wir können mit allen Cloud-Anbietern eigentlich arbeiten. Ja, wenn es irgendwie Google Cloud ist mit AWS, Datenverarbeitung, genau, können wir halt auch vor Ort machen, also on-premise oder halt in der Cloud, oder man kann halt zwei verschiedene Lösungen, man kann on-Cloud und on-premise machen. Also da sind wir halt super flexibel. Also wir wollen wirklich auch nicht, oder ne, sag ich mal, wir haben jetzt SAP-Daten, so, dann setzen wir halt unsere Plattform einfach neben SAP. Oder wenn halt eine Low-Code-Plattform zur Verfügung ist, wir wollen jetzt nicht ersetzen. Also wollen mit der Software auch arbeiten, die halt im Unternehmen integriert ist. Und dann fühlt unsere Lösung oder unsere Plattform, wird dann verwendet, Schnittstellen auszufüllen, die vielleicht nicht digital sind. Oder sagen, wir führen die ein und machen halt verschiedene Kundenlösungen für mehr Nachhaltigkeit oder haben nochmal, setzen auch mal weitere Dashboards dazu für Datenvisualisierung und. Also da sind wir sehr, sehr flexibel. So, weil viele immer gesagt haben, oh, wir haben jetzt die Plattform eingeführt und die Plattform, wir können mit allem arbeiten. So.
Ja, das würde mich nämlich im nächsten auch nochmal interessieren, wie groß, sage ich mal, der Integrationsaufwand ist oder auch das Setup von einer einfachen Applikation für ein Unternehmen. Vielleicht in den Beispielen, die du schon genannt hast. Wie schnell kommt der Kunde dahin, so eine Applikation aufzubauen? Und gibt es da höheren Bedarf der Integration? Oder wie regelt ihr das?
Also es geht mal ich würde sagen, nach Größe natürlich kommt es an, nach Komplexität. Also wir haben jetzt im nächsten Jahr 2023 fangen jetzt beispielsweise 2 Jahresprojekte an, wo wir aber wirklich alles machen und wo wir das für einen weltweit großen Konzern machen. Natürlich dauert das halt schon länger, weil wir da sehr viel machen. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, klein mit zum Beispiel, was wir jetzt in Finnland geschildert haben, da haben wir für so ein Digital Twin haben wir 6 Wochen gebraucht, für das alles umzusetzen. Also noch weitere hat 1,5 Monate gebraucht. Jetzt im Mittelmeerraum haben wir halt Einjahresprojekte, wo wir aber auch sagen, okay, wir haben jetzt keine Daten vor Ort. Wir müssen wirklich Hardware-Komponenten erstmal dort anbringen, damit wir Daten bekommen. Also das sind, sage ich mal, aufwendigere Projekte. Aber klar, wenn man jetzt sagt, man fährt erstmal so ein Pilot, macht das mal was ganz Kleines, dauert es ungefähr so 2 Monate.
Okay.
Also, wenn man halt erstmal die Daten sammelt, liegt zum Teil natürlich nicht nur an uns, sondern auch in sehr dichter Absprache. Ich glaube, du kennst es selber, oder jeder, der das diesen Podcast jetzt hört, dass verschiedene Stakeholders mal integriert werden müssen. Es müssen verschiedene Absegnungen getätigt werden und Zustimmung, und es ist immer sehr, sehr viel Kommunikation. So. Also, aber man sagt ja New Code, ne, ein Zehntel der Zeit, als wenn man programmieren muss, und das ist nach unserer Erfahrung auch so.
Ja,
Es ist wirklich
ja.
in ein Zehntel der Zeit und mit geringeren Kosten einfach getätigt werden kann.
Sehr gut.
Und beim No-Code-Markt war ich richtig, das waren 40 Milliarden, wollte ich nochmal
Okay.
sagen. Wollte nichts Falsches sagen, aber es waren 40 Milliarden, ja. Mit 40% Compound Annual Growth Rate.
Okay. Wie da vielleicht auch nochmal auf den Markt gerade eingegangen, siehst du eine massive Konkurrenz? Wie mature ist denn der Markt für No-Code-Plattformen?
Konkurrenz in der Nische von IoT, AR und AI, also künstliche Intelligenz, Augmented Reality und AIoT, was wir machen, nicht. Dennoch fokussiert auf Circular Economy, gibt es keinen Konkurrenten. So in dem Sinne, klar gibt es, sage ich mal, Konkurrenz zwischen Mendix, macht aber eher Low-Code, also da muss man noch programmieren, jetzt große Player beispielsweise. Aber so was Uniques, was wir halt machen, ist noch nicht gegeben. Und der ganze No-Code-Markt entwickelt sich. Das merkst du auch an den Zahlen, wenn du 50% Wachstum hast, pro Jahr, kommt sehr, sehr viel hoch, weil es einfach, also der GitHub-CEO hat gesagt, the future of coding is not coding at all. So, und dahin geht es ja, dass wir wirklich durch Ressourcenknappheit, die einfach gegeben sind und durch die innovative Kraft des Marktes gezwungen sind, immer mehr zu digitalisieren, immer mehr mit den Daten zu machen. Na, jetzt kommt Spielchen wie künstliche Intelligenz noch dazu, wo wir sagen, wir wollen jetzt schlau oder na, es soll immer künstliche Intelligenz geschaffen werden, die innoviert, damit wir unsere Human Resources, unsere menschlichen Resources einfach sparen und nicht mehr primitive Aufgaben machen, die eigentlich die künstliche Intelligenz übernehmen kann. Und da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Aber ich liebe, ja, und das auch gesagt bestimmt auch Hans, der dieses eine der ersten Bücher geschrieben hat, dass es einfach kommen wird und dass die Tendenz einfach in Richtung No-Code geht. Und dass auch immer mehr jetzt auch Beratungsunternehmen überlegen, was können sie halt machen für eine Dienstleistung, welche Plattform können sie nutzen, dass dann Unternehmen eigenständig werden wollen, sagen, wir führen jetzt eine No-Code-No-Code-Plattform ein, um einfach nicht mehr extern abhängig zu sein.
Vielleicht da nochmal angeknüpft, auch wir bei der VC schauen uns ja No-Code und Low-Code-Plattform an, weil wir auch natürlich sehen, dass der Markt an Fachkräften natürlich begrenzt ist, auch über Nearshore, Offshore und weiter Globalisierung. Die Bedürfnisse des Marktes sind ja einfach so groß, so dynamisch und man muss sich ja auch, wie du eben gesagt hast, flexibel anpassen an neue Begebenheiten, Innovation, aber auch Regulatorik, dass wir das absolut sehen, auch für uns als strategischen Punkt in dem Bereich No-Code oder Low-Code uns reinzuentwickeln. Nicht, dass wir so eine Plattform bauen möchten. Ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht unser Kernbereich, aber eben in dem Beratungsbereich von DVC eben auch mit zu implementieren, ohne dass man halt eben wirkliche Entwickler hier vorhalten muss, ja, sondern auch, dass wir den Beratungsbereich stärken können. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Auch Bereich Nachhaltigkeit ist für uns super relevant. Du hattest eben angesprochen, die verschiedenen Stufen, Scope 1, 2, 3, auch ja durch die ESG-Vorgaben jetzt langsam in den Markt gedrückt. Also wir sehen das sogar über, also die ganz großen, auch die Private Equity Häuser, die BlackRocks auf dieser Welt, die ja solche Vorgaben machen, wodurch ja jetzt auch Kapitalflüsse letztendlich gelenkt werden, eben indem Unternehmen auch dazu gezwungen werden, gewisse Vorgaben und Richtlinien einzuhalten, was Nachhaltigkeit angeht. Wie weit seid ihr jetzt dort? Du hattest eben angesprochen, ihr seid in der Implementierung von Scope 1, 2, 3 Modulen. Was bedeutet das?
Genau, erstmal richtig. Nochmal zurück. Ich finde es sehr gut, dass ihr euch schon anschaut wegen Low-Code und No-Code. Also auch um Beratungsunternehmen oder, sag ich mal, eure Leistung, ja, eure Kernkompetenzen einfach weiter zu skalieren, ne? Finde ich sehr gut. Und bezüglich jetzt Scope 1, 2 und 3, also unser Ziel ist, dass im September, weil wir auch ein Projekt mit dem Land Brandenburg gerade machen, ja, dass im September praktisch Scope 1, 2, 3 auf den Markt gebracht wird, wir das auch vorstellen, damit wir die ganzen Needs, die existieren, weil viele machen ja auch nur Scope 1 und weil ja auch Scope 3, sag ich mal, das weitere Ökosystem von den ganzen Zulieferern noch umfasst, dass viele unsicher sind und noch keine Lösung dort haben, aber es immer relevanter wird und auch gemacht werden muss. So wurde ja auch vor, ich glaube letztes Jahr, kam ja auch das Lieferkettengesetz im Februar, wenn ich mich recht erinnere. Na, das heißt, wir müssen Umwelt wahren, möchten Menschenrechte wahren, es wird alles mit Daten versehen. Ich weiß nicht, dass große Konzerne jetzt immer noch Excel-Tabellen rumsenden, um halt verschiedene Daten von anderen Zulieferern zu bekommen. Das kann nicht Zukunft sein. Ich glaube, das weiß man auch, wenn man in 21. Jahrhundert noch Excel-Tabellen rumsendet, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen kann. Das heißt, da wird auch noch sehr, sehr viel getan werden. Und im September haben wir halt vor, das zu launchen und in einzelnen Unternehmen unterzubringen.
Sehr gut. Kannst du noch vielleicht für Leute erklären, die mit Scope 1, 2, 3 nicht so viel anfangen können? Wir können das auch alles nochmal verlinken. Aber kurz mal erklären, was das bedeutet. Also was machen diese Module für die Unternehmen?
Genau, also das Scope 1, 2 und 3 ist einfach, umfasst man die Emissionen, ne? Sag ich mal, was die Company an sich halt ausstößt. Scope 3, wie gesagt, sind, sag ich mal, die entfernten Ressourcen. Also wir haben Zulieferer von einem Automobilhersteller, was auch immer, wie viel CO2 verbrauchen halt auch die produzierten Teile, wie viel CO2 entsteht, wenn die, sag ich jetzt mal, die Sachen halt zu dir bringen oder wenn Abfall, sag ich mal, weggefahren wird und. Und Scope 1 und 2 betrifft halt eher das Unternehmen an sich. Ne? Ich finde, auf Scope 3 sind zum Beispiel auch die Mitarbeiter. Ne? Also die Mitarbeiter fahren die jetzt mit Auto oder fahren die jetzt mit Fahrrad. Also das wird halt wirklich dieses Ökosystem gezeigt. Und Scope 1 und 2 ist halt eher im Unternehmen, was haben wir für Energiehaushalt, was haben wir für Papierverbrauch. Viele wollen ja auch jetzt papierlos gehen. Ja, was haben wir für grobe Parameter, was haben wir für weitere gefächerte Parameter. Also das sind fast alles mal Scope 1 und 2. So, und darum ist es halt auch Scope 1 und 2 halt viel einfacher abzudecken, weil man ja weiß, was man praktisch zahlt. So, an was ist der Papierverbrauch beispielsweise? Ne, was ist, sag ich mal, Energie? Was an Wasser oder so? Also was haben wir als Verbrauch? Und Scope 3 ist halt immer, liegt halt nicht bei einem selbst, würde ich sagen. Da hat man keine Kontrolle, darum ist es da unheimlich schwierig, diese Daten zu erfassen. Aber wenn jetzt auch die Supply Chain gerade Richtung Green läuft oder transparent abgebildet werden muss und in Datenbanken eingeschleust werden muss und gibt's ja auch bestimmte Tools schon dafür, die auch, sag ich mal, Daten zusammenfügen, wo halt jedes Unternehmen halt schauen, was die Zulieferer produzieren und, dann wird natürlich Transparenz und unser mehr Transparenz und mehr Nachhaltigkeit auch erreicht und dann schafft man auch die ganzen Scopes abzubilden. Aber es hat viel mit Kommunikation zu tun, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich glaube, so ist das alles im Business. Kommunikation ist key, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet.
Ja, definitiv. Ich glaube, diese Awareness wird geschaffen und irgendwo auch eine Pflicht geschaffen durch eben die neuen Vorschriften. Und wenn dann auch noch gezeigt wird, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Kostenfaktor wird, sondern eben auch ein Effizienz- und Einsparpotenzial, dann glaube ich, sind wir genau in der richtigen Richtung unterwegs.
Genau, also einfach die Verbindung für finanzielle Einsparung und mit verknüpfen, noch mehr grün sein, mehr nachhaltiger sein, das ist halt die Zukunft. Und so kann man auch Unternehmen auch mal abholen. Ja. Das ist nach unserer Erfahrung, weil wir wollen ja alle was tun, aber wenn uns natürlich die Hände gebunden werden, weil IT so viel Geld gerade kostet oder die Umstellung so viel Geld, dann wird es immer sehr schwierig. Aber wenn die finanzielle Komponente reduziert wird, der Aufwand wird reduziert und das wird durch NoCode, durch unsere Plattform erreicht, dann holt man auch Unternehmen ab für mehr Nachhaltigkeit. Und so sollte es sein.
Sehr cool. Du, wir sind jetzt schon einige Zeit in der Session. Ich würde jetzt nochmal ganz direkt fragen, hast du noch Themen, die du promoten möchtest? Sei es Events von euch, Seiten, wo man euch finden kann oder auch vielleicht auch was zum Produkt oder zur Company?
Sehr gerne. Also wir werden ab August immer monatlich Web-Sessions machen. Also in dem Sinne würde ich gerne unsere eigentlich LinkedIn-Seite Trilico einfach promoten, weil dort posten wir eigentlich wöchentlich auch Tipps, die jetzt gerade anstehen, irgendwelche Neuigkeiten von unserem Unternehmen, um dann auch ab August die ganzen Web-Sessions zu promoten, wo wir immer eine Stunde geben mit Q&A, mit einer Partnerfirma. Und ich glaube, mit dir, Felix, werden wir auch eine Web-Session machen, dass wir dann verschiedene Leute abholen, anfangen über die Circular Economy zu sprechen. Wie können Unternehmen wirklich zirkulärer werden? Oder No-Code? Oder wie gestaltet man Digitalisierungsprojekt und? Oder was wir uns beide einfallen lassen werden? Da würde ich LinkedIn sehr, sehr empfehlen als Plattform.
Sehr gerne. Bin ich auch bei so einer Session dabei und alle LinkedIn-Seiten von dir und auch der Company können wir ja nochmal teilen.
Richtig.
Zu meinen wirklichen Standardfragen zum Abschluss. Gibt es was auch in deiner jetzt durchaus schon, kurzen Karriere, aber du hast schon viel erlebt. Gibt es was, was du deinem jüngeren Ich als Tech-Founderin mitgeben würdest?
Market-Feedback. Also hol dir wirklich Feedback vom Markt ein. So, das sehe ich auch mit den ganzen Produkten oder Modulen, was wir launchen, dass wir, sag ich mal, viel reden, viel entdecken, wirklich in Kundengespräche, wenn Komponenten fehlen oder wenn halt immer irgendein Pain oder ein Need ist, dass die halt was brauchen und dann halt zu reagieren oder agieren. Oder wenn man halt denkt, dass man in eine bestimmte Richtung, dass man auf LinkedIn irgendwelche, sagen wir auch, random Leute anfragt und sagt, Market Feedback, kannst du mir einmal 15 Minuten wirklich Input geben, ob ich das da richtig denke oder ob das ein richtiger Ansatz ist. So, also das ist super, super hilfreich. Ne? Und ich glaube, das ist auch bei uns, ich glaube, das ist jetzt so Common Sense. Aber das wäre so Feedback für mein jüngeres Ich.
Definitiv, kann ich absolut nachvollziehen. Kein Feature ohne User-Need. Sehr cool. Und zu guter Letzt, hast du jemanden, den du empfehlen möchtest, den du vorschlagen möchtest, ein oder zwei Personen für unseren Podcast?
Ja, sehr gerne. Also kann ich auch einfach linken, das ist einmal die Anja. Anja arbeitet auch in einer Beratungsfirma, die jetzt auch sich auf Sustainability fokussieren. Ja, Anja Fahler beispielsweise. Oder Abdullah Hamid, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, von Sustainability, die auch in Richtung Green Coding beispielsweise gehen.
Okay.
Also in dem Sinne, ich glaube, das sind auch super spannende Podcast-Gäste für dich, auch im Bereich noch an Nachhaltigkeit abzudecken oder auch Systeminfrastruktur und. Also diese Person kennenzulernen. Also die kann ich nur wärmstens empfehlen.
Sehr spannend, vielen Dank. Das Thema Green Coding finde ich super spannend. Auch wir schauen uns nämlich gerade an, wie man Sustainable Software Design oder Green Software Design eben macht. Und von daher super spannend, vielen Dank.
Vielleicht entsteht ja auch eine nächste Kooperation.
Genau. Also, in dem Sinne, Miriam, vielen Dank für deinen Besuch heute hier digital bei Leading Tech. Und in dem Sinne auch vielen Dank an alle Zuhörer, Zuschauer. Wir sind wie immer zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bei Apple Podcasts, bei Spotify und natürlich auch bei YouTube, sowie unserem DVC LinkedIn-Channel. In dem Sinne, vielen Dank und lasst gerne ein Like da, subscribed, shared mit dem Netzwerk. Schöne Woche.
Schöne Woche. Danke, Felix.
Danke dir.